das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor dem Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut haben die vorgesehenen Betreiberfirmen schwere Vorwürfe gegen Bundesverkehrsminister Scheuer erhoben. Mehrere Manager sagten aus, Scheuer habe ihr Angebot abgelehnt, mit der Auftragsvergabe zu warten, bis der Europäische Gerichtshof über die Maut urteilt. In diesem Urteil erklärte der EuGH die Pläne später für rechtswidrig. Nun fordern die Betreiberfirmen 560 Millionen Euro Schadensersatz. Scheuer soll noch am Abend befragt werden. Im Bundestag hatte er vormals bestritten, dass es einen Vorschlag zur Verschiebung gab.
Das war nicht Thema. Das war überhaupt nicht Thema. Drehen Sie mir doch das Wort nicht den Mund um.
Ich habe Sie gefragt.
Nein, dieses Angebot gab es nicht.
Der Verkehrsminister beteuert mehrfach, das Angebot, die Mautverträge zu verschieben, gab es nicht. Im Untersuchungsausschuss widersprechen heute die Mautbetreiber. Klaus-Peter Schulenberg, der Chef von Eventim, einem der verantwortlichen Unternehmen. Er bestätigt, dem Minister angeboten zu haben, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten.
Ich habe heute wahrheitsgemäß über unser Treffen berichtet. Wir haben geliefert, wir haben Software entwickelt, in Infrastruktur investiert und wir sind für dieses Debakel hier nicht verantwortlich.
Scheuer habe die Maut nicht verschieben wollen, auch aus Wahlkampfkalkül. Schulenbergs Aussage bestätigen zwei seiner Mitstreiter, darunter der österreichische Mautunternehmer Kapsch. Hat der Bundesverkehrsminister also das Parlament belogen? Die Union verteidigt ihren Minister, will Schulenberg nicht glauben.
Dann gilt immer der Grundsatz, es muss bewiesen werden und es gibt keine Beweislastumkehr zu Lasten eines Bundesministers.
Die SPD nach Schulenbergs Aussage zurückhaltend. Die Opposition sieht den Minister überführt.
Aus meiner Sicht ist der Zeuge glaubwürdig gewesen. Es gab mehrere Nachfragen. Er hat klar und deutlich sich geäußert.
Damit ist für mich völlig klar, Minister Scheuer hat an dieser Stelle die Unwahrheit gesagt.
Der Verkehrsminister soll heute auch noch dazu Stellung nehmen. Er wird später am Abend im Untersuchungsausschuss erwartet.
Tina Hassel in Berlin, welche Konsequenzen könnte dieser Untersuchungsausschuss für Bundesverkehrsminister Scheuer haben?
Nun, zumindest ist der Druck auf den Verkehrsminister heute immens gewachsen. Für Scheuer geht es nun ans Eingemachte. Bereits drei Zeugen haben seiner Darstellung in zentralen Punkten widersprochen. Vertreter der Union versuchten deshalb auch ihre Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Denn mangels eines offiziellen Protokolls steht bislang Aussage gegen Aussage. Scheuer selber konnte bislang noch gar nicht befragt werden. Der Zeitplan hängt. Und die Opposition plant wahrscheinlich ohnehin, den Minister zu einer Art Kreuzverhör mit den Belastungszeugen zu laden. Dass Scheuer letztlich seinen Stuhl aber räumen muss, gilt derzeit als eher unwahrscheinlich. Die SPD weiß, dass ihr ein zu harter Kurs beim nächsten U-Ausschuss auf die Füße fallen könnte, wenn sich Vizekanzler Scholz zu Wirecard erklären muss. Kurz vor Ende der Legislaturperiode würde ein Ministerwechsel wieder Unruhe in die Regierung bringen. Und dass Scheuer einem kommenden Kabinett angehören könnte, gilt selbst in Unionskreisen als unwahrscheinlich.
Vielen Dank, Tina Hassel. In einem Untersuchungsausschuss will der Bundestag jetzt auch den Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard aufarbeiten. Für die Einsetzung stimmten alle Oppositionsfraktionen, Union und SPD, enthielten sich. Der Ausschuss soll unter anderem klären, ob die Bundesregierung über die Vorkommnisse bei Wirecard informiert war. Der Zahlungsdienstleister hatte im Juni Luftbuchungen von knapp 2 Milliarden Euro eingeräumt. Der Schaden für Banken und Investoren könnte höher sein. Wirecard musste inzwischen Insolvenz anmelden. Die Affäre um Rechtsextreme bei der Polizei erreicht jetzt auch Berlin. Das ARD-Magazin Monitor berichtet über eine Chatgruppe, in der 25 Berliner Beamte über Jahre rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben sollen. Das war offenbar auch einem Vorgesetzten bekannt. Außerdem gibt es weitere Einzelheiten aus Nordrhein-Westfalen. Dort wird gegen drei Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ermittelt, die unter anderem Rechtsextreme überwachen sollten.
In Chatgruppen schickten sich laut NRW-Innenministerium drei Mitarbeiter des NRW-Verfassungsschutzes rassistische Videos. Alle arbeiteten im Observationsdienst, beobachteten auch Rechtsextreme. Eine weitere Person der Polizeiabteilung des Innenministeriums habe über Social Media Kontakt zu Rechtsextremen gehabt. Strafrechtliche Relevanz liege nicht vor.
Trotzdem sind das keine Bagatellen und sie sind nicht akzeptabel. Wir nehmen das hier sehr ernst und haben hier auch einen klaren radikalen Schnitt gemacht. Wir werden das auch weitermachen. Wir dulden keine rechten Umtriebe.
Neben diesen vier Fällen waren 100 weitere in den vergangenen Wochen in NRW bekannt geworden. Laut Recherchen des Magazins Monitor ist nun auch in der Berliner Polizei ein Chat mit rassistischen Inhalten aufgetaucht. Mehr als 25 Polizisten haben sich dort ausgetauscht. Dort werden Geflüchtete mit Vergewaltigern, Mördern, Hochkriminellen, Terroristen und Ratten gleichgesetzt. Die Berliner Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen. Berlin, NRW, vorher bekannt gewordene Fälle aus Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern. Kriminalwissenschaftler fordern seit längerem Studien, um zu klären, ob es sich um ein strukturelles Problem handelt.
Selbst Menschen, die in Institutionen lange arbeiten, können rechtsextrem werden. Wir müssen diesen Fall ganz genau klären. Kommt also jetzt dieser Rechtsextremismus von außen, vom Rand in den Verfassungsschutz rein oder entsteht er im Verfassungsschutz?
Bundesinnenminister Seehofer betonte während der Haushaltsdebatte:
Null Toleranz für Rechtsextremisten, ganz gleich auf welcher Ebene und in welcher Berufsgruppe.
Dienstag will er einen Bericht zu rechtsextremistischen Verdachtsfällen in Sicherheitsbehörden vorstellen. Eine Studie solle es weiterhin nicht geben.
Im Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke kommt der Mitangeklagte Markus H. aus der Untersuchungshaft frei. Das Frankfurter Oberlandesgericht hob den Haftbefehl auf, weil es keinen dringenden Tatverdacht mehr sieht. Der Verdacht habe sich vor allem auf die Aussagen des Hauptangeklagten gestützt. Diese habe sich aber inzwischen mehrfach widersprochen und sei wenig glaubwürdig. Von dem Mitangeklagten fanden sich am Tatort keine Spuren. Vor dem Hintergrund des Konflikts um Gaserkundungen im Mittelmeer haben sich Griechenland und die Türkei angenähert. Unter Vermittlung der NATO einigten sich beide Länder auf einen Mechanismus zur Konfliktvermeidung. Der Gasstreit und die Frage des Umgangs mit der Türkei beschäftigen auch die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Sondergipfel in Brüssel. Sie wollen heute und morgen vor allem bei außenpolitischen Themen ihr Vorgehen abstimmen.
Da sage noch jemand, die Türkei bewege sich nicht. Das Forschungsschiff Oruç Reis in der Bucht von Antalya, bis vor kurzem hatte es begleitet von türkischen Kriegsschiffen in griechischen Gewässern nach Gas gesucht. Dass es jetzt nach Hause geholt wurde, ein Hauch von Entspannung. Genauso wie die heutige Nachricht, dass die Türkei und Griechenland über die NATO in engeren Kontakt treten wollen. Und dennoch, beim Gipfel diskutiert die EU, wie es grundsätzlich weitergeht mit der Türkei. Die Kanzlerin setzt auf Kooperation.
Wir sind aufeinander angewiesen, wenn es um reguläre Migration und Unterstützung der Türkei bei der Frage der vielen Flüchtlinge, die die Türkei aufnimmt, geht.
Um die Beziehung zu verbessern, können sich manche Regierungschefs offenbar Handelserleichterungen im Rahmen der sogenannten Zollunion vorstellen oder mehr Visa für türkische Bürger. Für Österreichs Kanzler Kurz der völlig falsche Weg. Er verweist etwa auf die Menschenrechtsverletzungen und die Militäroperationen der Türkei, etwa in Syrien.
Die Europäische Union muss Präsident Erdogan endlich rote Linien aufzeigen. Und das bedeutet zum ersten den Abbruch der Beitrittsverhandlungen und zum zweiten auch das Agieren mit Sanktionen gegenüber der Türkei.
Sanktionen gegen die Türkei, die verlangt auch er, der Präsident Zyperns. Vor seiner Insel nämlich bohrt die Türkei nach wie vor nach Gas. Über Weltpolitikfähigkeit will die EU heute Abend sprechen. Dazu zählt für viele auch, endlich Sanktionen gegen Belarus zu verhängen. Doch genau das blockiert Zypern und verlangt erst Sanktionen gegen die Türkei. Zwei Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die aber zeigen, wie kompliziert es für die EU ist, geschlossen und kraftvoll aufzutreten. Auf der Weltbühne.
Kurz vor Beginn der Herbstferienzeit hat die Bundesregierung die Liste der Corona-Risikogebiete innerhalb Europas erneut erweitert. Damit müssen Urlauber in Quarantäne, wenn sie aus einem betroffenen Gebiet nach Hause zurückkehren. Unterdessen arbeiten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern daran, zügig mehr sogenannte Corona-Schnelltests zu ermöglichen. Das Robert-Koch-Institut meldete heute 2503 neue Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl der Infizierten hierzulande stieg auf mehr als 291.000.
Die Verleihung der Bundesverdienstkreuze im Zeichen der Corona-Pandemie, ein Orden auch für Christian Drosten, den Chef-Virologen der Berliner Charité. Er berät die Bundesregierung und forscht auch über die wirksamsten Möglichkeiten, die Bürger auf Covid-19 zu testen. Ein Stück Normalität wünschen sich viele zurück, setzen ihre Hoffnung auch in sogenannte Antigen-Schnelltests. Sie sollen das Virus in nur 15 Minuten identifizieren und Bestandteil der neuen nationalen Teststrategie werden.
Und wir möchten gerne den Schnelltest als einen Baustein nutzen, dort, wo eben das Testen an Ort und Stelle einen Unterschied macht. Zum Beispiel im Pflegeheim, wenn die Besucher kommen, die Angehörigen, dass man dann eben, bevor das Pflegeheim betreten wird, dort vor Ort einen Schnelltest machen kann.
Wo diese Schnelltests vorrangig eingesetzt werden und wann die Kasse zahlt, das müssen Bund und Länder noch klären. Vielerorts werden sie bereits produziert und wie hier im Bonner Universitätsklinikum auf ihre Sicherheit und Wirkung hin überprüft.
Sie können gelegentlich eine Infektion übersehen, weil sie eine niedrigere Sensitivität haben. Aber diese Personen, die vielleicht übersehen werden, sind vielleicht gar nicht mehr infektiös. Aber das müssen wir jetzt herausfinden.
Auch die angeschlagene Tourismusbranche hofft auf die schnellen Tests, die Corona-freies Reisen ermöglichen sollen. Dabei ist die europäische Reisewelt heute noch einmal kleiner geworden. Das schöne grüne Nordirland etwa Risikogebiet. Schon bis dato waren große Teile Europas mit Reisewarnungen belegt. Jetzt sind noch einmal neue Gebiete dazugekommen. Ganz Belgien etwa, weitere Teile Frankreichs, Wales und eben Nordirland. Mit den Schnelltests hofft die Reisebranche auch auf Lockerung bei den Quarantäneregeln. Mitte Oktober will die Regierung die Details der neuen Teststrategie geklärt haben.
Mit einer Großrazzia sind Ermittler in Nordrhein-Westfalen gegen mutmaßliche Pädokriminelle vorgegangen. Wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte, durchsuchten Beamte 80 Objekte von 64 Verdächtigen in mehreren Orten. Es gehe um die Verbreitung, den Erwerb und den Besitz von Kinderpornografie. Zahlreiche Datenträger seien sichergestellt worden. Einzelne Beschuldigte hätten sich bereits geständig gezeigt. Vier Frauen und Männer aus den USA, dem Iran, aus Belarus und Nicaragua sind Preisträger des diesjährigen sogenannten Alternativen Nobelpreises. Sie alle leisteten Widerstand gegen ungerechte Rechtssysteme und diktatorische Regime, begründete die Right Livelihood Foundation in Stockholm die Vergabe. Sie würden für ihr Engagement für Freiheit und Menschenrechte ausgezeichnet.
Er geht auf die Straße für die Demokratie. Aless Bielatski ist ein Gesicht der Opposition in Belarus seit fast 25 Jahren. Jetzt kommt der alternative Nobelpreis genau richtig, findet er, denn es gehe darum, Präsident Lukaschenko aus dem Amt zu vertreiben. Der Preis ist sehr wichtig, wie auch jede andere Unterstützung aus der demokratischen Welt. Denn wir wollen nicht verlieren. Wir wollen nicht, dass Belarus seine Diktatur bleibt für viele weitere Jahre. Der Preis ist auch ein Signal in die USA an die Black Lives Matter-Bewegung und Rechtsanwalt Brian Stevenson. Er setzt sich dafür ein, dass Schwarze vor Gericht gleich behandelt werden, übernimmt kostenlos Mandate. Der Preis kommt zu einer Zeit der großen Angst und Ungewissheit bei unserem Bestreben, Gerechtigkeit in Amerika zu erreichen. Daher bin ich dem Komitee sehr dankbar für diese Form der Anerkennung. Nasrin Sotoudeh arbeitete ebenfalls als Anwältin im Iran. Sie vertrat Frauen, die gegen die Pflicht, ein Kopftuch zu tragen, protestiert hatten. Mittlerweile sitzt sie selbst in Haft. Sotoudeh wurde zu mehr als 30 Jahren und 148 Peitschenhieben verurteilt. Wir geben ihr den Preis als Symbol für die Hoffnung für den anderen Iran, für den sie steht. Und wir fordern gemeinsam mit vielen anderen ihre unmittelbare Freilassung. Vierte Preisträgerin ist Lottie Cunningham Wren aus Nicaragua, die sich für die Rechte der Indigenen, also der eingeborenen Bevölkerung, in ihrem Land einsetzt.
Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist Europas Fußballer des Jahres. Der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft erhielt die Auszeichnung der UEFA am Abend in Genf. Bei den Frauen gewann die Ex-Wolfsburgerin Pernille Harder die Trophäe als beste Spielerin. Ein weiterer Preis ging an Hansi Flick vom FC Bayern als bester Trainer des Kontinents. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 2. Oktober.
Das Sturmtief bei der Bretagne sorgt an der Alpen-Südseite für Unwetter. Bis zu 300 Liter Regen pro Quadratmeter können in den italienischen und schweizerischen Alpen das Wochenende überfallen. An den Alpen stellt sich eine kräftige Föhnlage ein. In der Nacht ist es vielerorts trocken, am Tag im Südwesten mitunter Regen oder Niesel, am Vormittag auch im Nordosten örtlich etwas Regen, sonst ist es meist trocken, dabei aber teils stark bewölkt, teils aufgelockert mit Sonne. In der Nacht 14 bis 5 Grad, am Tag in der Eifel 14 Grad, 23 Grad bei Föhn an den Alpen. Am Samstag ist es im Osten freundlich, sonst wechselhaft, teilweise windig, auf den Bergen und an der See stürmisch. Am Sonntag erst im Nordosten, dann im Westen und Südwesten Regen oder Schauer, sonst oft trocken. Auch am Montag wechselhaftes Wetter.
Pina Atalay hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen. Hat der Verkehrsminister gelogen, wie Andreas Scheuer das Mautdebakel zu erklären versucht? Und hoffen auf mehr Nähe. Bringen uns Corona-Schnelltests etwas Normalität zurück? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.